Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Die schlechte Nachricht zuerst. Es brennt. In uns. Leise, unsichtbar, keine Flammen, kein Rauch, kein Alarm. Wobei kein Alarm stimmt nicht ganz, weil eigentlich alarmiert uns der Körper sehr wohl. Aber da hören wir nicht so gern hin. Vielleicht eine immer wiederkehrende Müdigkeit, Erschöpfung, das Gewicht, das bleibt oder steigt, egal was wir machen. Und Schmerzen, die kommen und gehen und wiederkommen. Aber irgendwie haben wir da keine Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Also schieben wir es mal lieber aufs Alter, auf den Stress, auf das Leben an sich. Heute sprechen wir darüber, über stille Entzündungen im Körper. Silent Inflammation, sagen Experten dazu. Und bis zu 60% von uns tragen sie in sich, ohne dass wir es merken, oft jahrelang. Und diese stillen Entzündungen, wir merken sie eben nicht, aber harmlos sind sie trotzdem nicht. Sie können der Zünder sein für viele Krankheiten, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, Alzheimer, Arthritis. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, wir können das Feuer löschen mit dem, was wir essen, mit dem, wie wir leben, mit kleinen Schritten. Und genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der weiß, wo die Brandherde sitzen und wie wir sie eindämmen können. Klaus Postmann ist Ernährungsökonom und Autor des Buches, des Longevity-Buches Der Körper brennt. Und damit oder darin beschäftigt er sich mit Ernährungskonzepten, Lebensweisen und analysiert den Einfluss von falschen Ernährungsangeboten auf die Gesellschaft. Lieber Klaus, danke, dass du gekommen bist heute.
Grüß Gott von meiner Seite, danke für die Einladung und herzlich willkommen auch, dass ich hier in Linz sein darf.
Jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen, deinen Lebensstil. Dazu habe ich ein paar kurze Wordfrag-Fragen.
Der Health Check.
Das war meine erste Mahlzeit heute.
Nussbrot.
Meine letzte Bewegungseinheit?
Heute in der Früh.
Was machst du in der Früh?
Hometrainer. Halbe Stunde. Jeden Tag.
Jeden Tag, wow. Das ist eigentlich nicht gesund, mache ich aber trotzdem.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe viel mit der Weinbranche zu tun. Das ist auch mein Brotberuf. Insofern das Thema Alkohol sehr präsent in meinem Leben. Das können wir vielleicht dann noch später diskutieren, wie es da jetzt wirklich drum steht.
Mein entzündungshemmendes Lieblingsgewürz.
Oregano.
Es klingt alles recht gut. Mein Anti-Entzündungs-Hack für unterwegs?
Bewegung. Das kann man immer mitnehmen. Also es gibt bei Bewegung keine Ausrede, dass ich jetzt ein Rad bräuchte, ein Fitnessgerät bräuchte, ein Fitnesscenter bräuchte oder irgendeinen Coach, weiß ich nicht. Bewegen kann man sich immer. Und das ist das einfache Gehen, das Stiegensteigen oder das Laufen.
Wir sind im 18. Stock. Bist du raufgegangen?
Ausnahmsweise nicht.
Ein Lebensmittel, das ich nicht mehr kaufe.
Softdrinks.
Dein Buch, du hast es mitgebracht, das hat ja einen sehr alarmierenden Titel. Der Körper brennt. Wie merke ich denn jetzt, ob mein Körper auch brennt? Gibt es irgendwelche Warnsignale?
Die gibt es schon. Die sind sehr individuell, sehr vielfältig, meist sehr, sehr versteckt. Deswegen ja auch das Wort Silent Inflammation im Englischen. Und vor allem, ich merke es auch in vielen Gesprächen, jetzt auch rund um das Buch, dass viele Leserinnen und Leser auf mich zukommen und sagen, ich habe das gespürt von viele Jahre in meinem Körper, aber es war mir nicht bewusst, dass es das sein könnte. Beispiel Rheuma. Ich hatte das auch heute am Vormittag in einem Gespräch bei der Herfahrt, wo jemand mir gesagt hat am Telefon, ja, ich habe Rheuma, aber ich habe das nie zuordnen können, woher.
Wie fühlt sich das an?
Schmerzen im Rückenbereich einfach. Also ein ständiges Ziehen, was vielleicht auf Muskelschwächen zurückführt, auf Wirbelsäuleprobleme. Ja. Natürlich können die Ursachen in medizinischer Herkunft sein. Es kann auch eine Verletzung sein. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt auch durch eine Fehlernährung kommen. Aber wenn Schmerzen beispielsweise bleiben, dann ist es für mich ein Warnsignal, ja, wenn das etwas ist, wo man denkt, eigentlich ist es längst auskuriert, aber es geht der Schmerz nicht weg. Dann wird es psychosomatisch manchmal, ja. Und ich habe das ja selbst auch in meinem eigenen Körper erlebt, wo man dann, ich hatte auch schon mal eine recht intensive Burnout-Phase, aus der aber sehr schwer wieder rausgekommen bin, weil ich auch diese Empfindungen nicht wegbekommen habe und das dann irgendwann psychosomatisch geworden ist. Und das sind im Endeffekt alles Zeichen, dass irgendein Ungleichgewicht im Körper herrscht. Und Ungleichgewicht ist für mich das Thema Nummer eins im Erkennen von Entzündungen, von Entzündungsherden.
Und was genau passiert da? Weil es heißt ja Stillentzündungen, das heißt, Das ist eben nur ganz heimlich, leise. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was geht da ab im Körper?
Es kommt zu einer Disharmonie, meistens natürlich über klassische Faktoren wie Durchblutung, Zuckerhaushalt, das heißt Diabetes als Klammerbegriff, zu psychischen Problemen, psychosomatischen Problemen, wie ich es schon angeführt habe, Muskelbeschwerden, Nackenbeschwerden. Das sind eigentlich in der heutigen Zeit diese klassischen Alltagsbeschwerden, die man oft dem Stress der Arbeit oder auch einer mangelnden Bewegung zuschreibt. Das sind diese Faktoren, die relativ bald erkannt werden, wenn man in den Körper hineinspürt. Ja. Ich höre es immer wieder auch von Ärzten, dass sie sagen, die meisten Menschen sind ausschließlich Kopfdenker. Das heißt, die spüren alles, was im Kopf abgeht, bis zur Schulter oder bis zum Hals, und alles, was quasi runtergeht bis zu den Füßen, nimmt man kaum wahr. Und ich muss dem auch zustimmen. Ich merke es ja auch in meiner eigenen Wahrnehmung, wie oft man so kopflastig denkt und hat man Kopf, nimmt man Tabletten dagegen. Ja. Aber wie es dem restlichen Körper geht, achtet man nicht. Und dann wundert man sich dann plötzlich, wenn man ein Prädiabetes bekommt, dass er vielleicht eine Vorstufe, einen hohen Blutdruck plötzlich hat, über längere Zeit einen falschen Cholesterinwert hat, über längere Zeit oder sonst vielleicht ein Vitamin-D-Mangel auch über längere Zeit. Das sind so klassische Faktoren, auch Blutwerte, die man bei einem normalen jährlichen Gesundheitscheck zum Beispiel auch bekommt, wenn man es macht, ja, oder auch sonst irgendwo bei einer Untersuchung und man sagt, oh, da stimmt irgendein Wert nicht. Bei mir war es zum Beispiel vor vielen Jahren, dass der Blutdruck nicht gestimmt hat und irgendwie so was sehr gesund gefühlt habe. Und mein Hausarzt dann gesagt hat, ja, das ist schon über 10 Jahre her, jetzt warst du eigentlich 45 Jahre immer gesund und plötzlich stimmt da was nicht. Und das hat mir eigentlich richtig Sorgen gemacht.
War er dann eher hoch?
Er war hoch, ja. Er war zu hoch, also deutlich zu hoch. Und begonnen habe, mit dem Moment mir zu überlegen, da stimmt irgendwas nicht. Und da war es ein Zeitpunkt, mit der Bewegung zu beginnen. Also bis zu Team war eher der Sportmuffel. Und habe das also dieses Motto Sport ist Mord irgendwo in mir drinnen gehabt und habe aber gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme. Also das, da wäre keine 50 und keine 60. Und das war so der erste Moment, wo ich begonnen habe, mich hineinzufühlen und gespürt habe, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist, vulgo, wie wir jetzt heute auch wissen, irgendwas brennt. Ja. Und da, wenn man diese Sensibilität in sich selbst entwickelt und auch ein Gespür dafür entwickelt, kommt man schon relativ gut drauf, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kommt man natürlich auf diese doch vielleicht alarmierenden Werte, 60% der Bevölkerung, das kommt natürlich aus diversen Studien aus dem medizinischen Bereich. Man muss dazu sagen, ohne Entzündung geht's ja auch nicht. Also wären wir entzündungsfrei, wären wir tot. Dann sind wir kalt.
Das hat schon eine wichtige Funktion.
Die Entzündung hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Die primäre Entzündung, die durch eine Verletzung kommt, also wenn ich mir jetzt klassisch den Finger reinschneide oder irgendwo durch einen Sturz am Fahrrad oder was immer, und ich reibe mir die Haut auf, das ist die klassische primäre Entzündung, die akute Entzündung. Die spüre ich sofort. Die tut weh, die brennt, die blutet, die eitert oder je nachdem wie intensiv. Das geht aber wieder vorbei. Und das wird medizinisch natürlich auch sehr gut behandelt und kuriert und mit allen möglichen Mitteln auch schmerzfrei gestellt. Über die Entzündungen, über die wir hier reden, also diese nicht diesen primären akuten Charakter haben, sondern dann in diese sekundäre, langfristige hineingehen, sind dann Entzündungen, die wir als Mensch, aber auch medizinisch sehr oft dann ausblenden, weil wenn was brennt, dann muss man es gleich behandeln. Und dann nimmt man halt gleich mal was dagegen, und sei es auch nur ein Kopfschmerz, eine Migräne, ist ja auch eine Entzündungsform, sei es dann eben ein Blutdruck, wo man dann einmal anfängt, naja, wenn es jetzt gleich weggeht, nimmt man was Blutdrucksenkendes, auch wieder was Medizinisches, sei es auch irgendwo im Bereich von Blutzucker, da kann man natürlich auch schon recht gut eingreifen. Also man versucht primär auch nach dieser schulmedizinischen Methode mit sagen wir mal, Chemie auch irgendwo zu heilen, das Ganze. Es spricht nicht dagegen. Also ich komme dann ja auch noch zu meinen Lebensstilfaktoren, wo die Medizin, die Schulmedizin, einen wesentlichen Faktor, eine wesentliche Rolle auch spielt. Ja. Ich sage nicht, dass das alles weggehört. Es ist ein Teil des Konzeptes, aber es muss nicht das einzige Konzept sein.
Da kommen wir dann auf jeden Fall später noch dazu. Vorweg aber noch die Frage, wenn man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, ja, stimmt, so ganz rund läuft's nicht, dann möchte man natürlich gern die Bestätigung oder eben auch nicht haben. Kann man sich das dann vom Arzt quasi bestätigen lassen, dass man stille Entzündungen hat? Sieht man das im Blutbild?
Ja, man sieht es mittlerweile im Blutbild sehr gut. Es ist nicht immer Teil der klassischen Gesunduntersuchung, aber ich habe das auch mit meiner Hausärztin, die ich sehr gut kenne, auch schon öfters besprochen. Sagen, man kann ja die Faktoren auch messen. Es ist grundsätzlich vieles messbar an Entzündungswerten im eigenen Körper. Man muss es halt nur dazu sagen, dass man auch das Gefühl hat, dass hier was nicht stimmt und dass man es auch sich einmal anschaut. Und das sind halt, man kennt sie ja doch auch aus Bluttests, diese CRP-Faktoren, CRP-Werte, die die klassische Entzündungen anzeigen, bis hin zu disharmonischen Werten. Wie ich schon vorher gesagt habe, Vitamin D-Werte, aber längere Zeit nicht stimmt, Cholesterinwerte, aber längere Zeit nicht stimmt, Blutdruck, der aber längere Zeit nicht stimmt. Das sind schon sehr gut und sehr schnell messbare Faktoren, die man in Entzündung hineinlegen kann. Und dann ist es natürlich auch Aufgabe der Hausärztin, des Hausarztes eigentlich zu erkennen, welche Zusammensetzung, also welches Potpourri an Werten habe ich, die nicht stimmen. Und dann kann man aber auch sehr gut an Aktionen setzen dagegen. Ja.
Welche Aktionen kann man dann setzen? Weil es soll ja dann nicht der Sinn und Zweck sein, dass man irgendwas einnimmt, dass dieser Entzündungswert runtergeht, sondern was kann man da im Alltag denn machen, damit man diese Entzündungsherde quasi wieder eindämmt?
Also ein gutes Beispiel auch für eine Entzündungsmessung ist Omega-6, Omega-3-Verhältnis. Das ist etwas, was ja in der Longevity-Medizin oder auch in der Longevity-Wirtschaft, das ist ja nicht mehr eine Medizin mittlerweile, in den letzten Jahren sehr populär geworden ist, aber auch zu Recht populär geworden ist, weil hier in der modernen Ernährungswelt sehr, sehr oft ein Missverhältnis besteht, das dann im Endeffekt auch zu diesen hohen Werten an Silent Inflammation in der Bevölkerung führt. Das ist definitiv ein Problem in der Ernährung, weil die Omega-3, Omega-6-Fette, die ungesättigten Fettsäuren ja durch die Ernährung in unseren Körper kommen. Das sind ja keine Fette, die wir selbst im eigenen Körper bilden können, sondern ausschließlich zu uns nehmen. Ja. Ist mit Vitamin D übrigens ja auch ähnlich. Also es gibt ja wenig Lebensmittel, die wirklich Vitamin D bildend sind. Deswegen müssen wir es auch supplementieren, sehr aktiv supplementieren. Und da ist Omega-3, Omega-6 definitiv ein Faktor, der sehr, sehr rasch auch hinweist, stimmt das Verhältnis des Wertes selbst, beziehungsweise in meinem eigenen Gleichgewicht.
Das heißt, da spielt dann die Ernährung eine ganz große Rolle. Und hochverarbeitete Lebensmittel stehen ja ganz oben auf der Liste der Entzündungstreiber. Was macht denn ein Lebensmittel überhaupt hochverarbeitet und wie erkenne ich es denn im Supermarkt, dass es so eines ist?
Ich habe eine sehr pointierte Definition von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Also die Highly Processed Foods, wie es im Englischen heißen, das sind für mich Lebensmittel, die tot sind, die seelenlos sind. Es klingt ein bisschen radikal, ich weiß, aber im Endeffekt, wenn man auch weiß, was dahinter steckt, hinter der Idee eines hochverarbeiteten Lebensmittels, sieht man dann schon relativ bald ein, dass das mit einer frisch gekochten, regional gekauften oder auch mit regionalen Zutaten zubereiteten Speise im eigenen Familienverbund beispielsweise auch zubereitet, nichts zu tun hat. Also das sind Lebensmittel, die uns entfremdet wurden. Das heißt, die irgendwo, man keine Ahnung hat, wo hergestellt werden, unter Umständen, die auch kein Mensch kennt, die definitiv auch nichts mit einer klassischen Küchenzubereitung zu tun haben, also wo auch keine klassische Rezeptur dahinter steckt, mit Zutaten, die aus der ganzen Welt stammen, wo es das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, um Preisoptimierung geht, um Mengenoptimierung geht, um Geschwindigkeiten geht, um Haltbarkeiten, also möglichst lang. Also da sieht man schon, das sind alles Werte, die jetzt nicht unmittelbar mit Qualität zusammenhängen können oder mit gesunder Qualität zusammenhängen können. Ich spreche nicht ab, dass es da auch gesunde, qualitativ hochwertige Produkte gibt. Aber mit Gesundheit wird es dann schon schwierig, wenn ich nicht einmal weiß, woher die Zutaten kommen, woraus sie bestehen, wie sie zusammengesetzt wurden, da wird es dann schon schwierig. Und da kommt das Fett ganz, ganz stark ins Rennen, ins Laufen, weil die gehärteten Fette, zum Großteil eben gesättigte Fettsäuren, ein Hauptbestandteil von hochprozessierten Lebensmitteln sind, neben Zucker, neben Salz, neben chemischen Konservierungsmitteln. Aber die Fette sind da schon ein Riesenthema. Und deswegen haben wir es im Buch ja auch sehr, sehr pointiert in Engelsöle und Teufelsfette auch geteilt, dieses Kapitel, wo wir sehr, sehr stark auch in die Thematik hineingehen, welche Fette sind richtig, welche sind falsch. Das kann man sehr, sehr gut auch aufzeigen. Und dann versteht man auch relativ bald, dass ein Olivenöl ein absolut gutes Öl ist, es ist ein klassisches Engelsöl, ein Leinöl ein perfektes Öl ist, ein Sonnenblumenöl, lustigerweise, oder Maiskeimöl, das man ja so doch über die Werbung sehr intensiv kommuniziert bekommt, nicht das richtige Öl ist, wenn es jetzt um Gesundheit geht.
Und weil du jetzt Sonnenblumenöl sagst, es fällt mir auch auf, selbst im Bioladen, wenn man einkauft und man kauft vielleicht so fertige Aufstriche oder so Sachen, es ist fast überall Sonnenblumenöl drin und klingt ja eigentlich total nett. Ja. Ist es aber nicht, wenn man dein Buch gelesen hat, weiß man, dass man da genauer schauen sollte. Und diese industriell hergestellten Lebensmittel, steckt dann halt auch immer eine Wissenschaft dahinter, was man genau für Zutaten braucht, damit die Menschen immer mehr davon wollen. Und das sind wahrscheinlich auch nicht immer die gesündesten, oder?
Das sind sie leider nicht. Ja, da spreche ich natürlich auch ein bisschen gegen meine Branche. Ich lebe ja in meinem Brotberuf in der Lebensmittelbranche und kenne da natürlich sehr, sehr viele Trendsentwicklungen und auch Produktionsweisen. Und heißt, es sind nicht immer gut. Also ich stehe auch dazu. Es gibt sehr bemühte Produktentwicklungen, aber es gibt natürlich auch das Massenprodukt dahinter. Ja. Die Diskussion, die wir hier wahrscheinlich auch nicht zu Ende führen können, Stichwort Feed the World, also wie kann man 9 Milliarden satt machen, ja, die hat dazu geführt, dass es hier auch diese Entwicklung zu hochprozessierten, also in diesem hochprozessierten Lebensmittel geführt hat, weil es im Endeffekt ja auch eine Art der Sicherstellung von Grundernährung bedeutet. Aber es ist in vielen Bereichen falsch gelaufen und man hat es ja auch in vielen, vielen anderen Büchern, die ich auch in unserem Buch da zitiere, schon sehr, sehr gut dargestellt, wohin die Wege sich falsch entwickelt haben und wohin sie sich auch richtig hätten entwickeln können. Also die Ernährung einer Welt muss nicht zwangsläufig ungesund sein, nur damit man die Welt satt bekommt.
Könnte man noch länger drüber reden. Du hast vorher den Zucker angesprochen. Wie sehr heizt denn quasi der Zucker unser inneres Feuer an und muss man da und bei verschiedenen Zuckerarten unterscheiden oder ist es generell der Zucker?
Zucker ist ein Kampfthema. Zucker wird in der heutigen Lebensmittelindustrie massiv eingesetzt. Wobei hier schon auch eine starke Wende Richtung Zuckeralternativen stattfindet, die halt dann im Endeffekt doch auf chemischer Basis erzeugt werden. Mit Ausnahme Stevia als eine natürliche Zuckeralternative, die in Europa aber auch geschmacklich nicht sehr populär ist. In Klammer, im Gegensatz zu Japan bzw. Asien, wo Stevia sehr, sehr stark verwendet wird als Zuckeralternative und die Produkte dort aber auch ganz anders schmecken, das muss man auch dazu sagen, so Klammer zu. Zucker ist ein billiges Lebensmittel, eine billige Zutat, die leicht schmeckt, die zugänglich ist, die bekömmlich ist und die man vor allem schon aufgrund unserer Genetik von Baby an, von Kindesbeinen an auch kennen und schätzen. Das ist natürlich der Grund, warum Zucker so gerne in Lebensmitteln eingesetzt wird, weil es einfach ein schmeichelnder Lebensmittelbestandteil ist und damit der Türöffner für jedes Kinderlächeln, wenn man es so will. Ja.
Nicht nur Kinderlächeln.
Nicht nur Kinderlächeln. Dass wir Zucker brauchen, ist ein Fakt. Also wir können ohne Zucker, unser Hirn kann ohne Glucose nicht leben. Also Zucker ist ein elementarer Bestandteil des Lebens. Aber auch hier, wie in vielen, vielen anderen Dingen auch, die Dosis macht das Gift.
Und ist es nicht so, denn Zucker enthalten ja automatisch auch viele natürliche Lebensmittel. Ich muss jetzt nicht extra einen Kristallzucker dazu essen.
Ist meistens auch gar nicht notwendig, dass man noch extra süßt, ja? Weil er sowieso in vielen, vielen Lebensmitteln von Grund auf Zucker drinnen ist. Und einfach nur übertrieben gesüßt wird, in vielen Bereichen viel zu viel. Wobei auch das ein Thema ist der letzten Jahre, was das Thema Obst betrifft. Wir haben das im Buch sehr intensiv bearbeitet. Ich bin dem Obst gegenüber ein bisschen kritisch geworden. Ja. Es war immer schon mehr der Gemüse auf der Gemüsefraktion, nicht auf der Obstfraktion, weil wir hier das Fructose-Problem drinnen haben. Ja? Also Obst, Apfel, die Banane, die Birne, Pfirsich, besteht ja zu einem hohen Teil aus Fructose. Wurde auch in den letzten Jahrzehnten speziell darauf hingezüchtet. Das heißt, der Apfel, ein klassischer steirischer Apfel der heutigen Zeit, der heutigen Generation, ist deutlich süßer, auch messbar deutlich süßer als vor 30, 40 Jahren, wo eher der saure Faktor des Apfels wichtig war und nicht die Süße. Das heißt, wir haben hier durch Züchtungen sehr hohe Fructosewerte in das Obst hineinbekommen und nehmen damit natürlich auch wieder zwangsläufig mehr Zucker zu uns. Ein bisschen unter dem Deckmäntelchen, naja, es ist ja doch gesünder, als wenn ich jetzt einen Softdrink zum Beispiel zu mir nehme, wo ich ja sehr viel Zucker drinnen habe. Und Fructose hat das große Problem, einerseits die Menge, die man zu sich nimmt, Punkt A, aber Punkt B, Fructose erzeugt im Körper, im Gegensatz zu jetzt zur Glucose, keine Insulinsättigung, also kein klassisches Sättigungsgefühl, also zumindest nicht in der Intensität, wie das der klassische Rübenzucker zum Beispiel macht, der doch relativ bald dann, das merkt man ja auch, sättigt, beziehungsweise wo man Gefühl hat, na, ich kann eigentlich nicht mehr. Bei der Fructose ist es nicht so, also die Fructose kommt wesentlich später, das heißt, ich nehme wesentlich mehr auch zu mir, bis ich das Gefühl habe, na, jetzt kann ich nicht mehr. Und noch schlimmer ist es, wenn ich es als Softdrink zu mir nehme, wo ich das Kauen und den langsamen Verzehr ja gar nicht dabei habe, sondern halt Liter Softdrink relativ rasch runterspül und den Zucker innerhalb von Sekunden ins Blut schieße. Ja.
Deshalb hast du die gleich mal gestrichen.
Genau, deswegen habe ich das gleich mal gestrichen, damit tue ich mir schon mal leichter, weil damit fällt schon eine wesentliche, sehr, sehr wesentliche Zuckerquelle im Alltag aus dem täglichen Speiseplan raus.
Jetzt spielt aber nicht nur die Ernährung, wenn auch eine große, aber nicht alleinige Rolle bei den stillen Entzündungen, sondern auch der Lebensstil. Was sind denn da so Lebensstilfaktoren, die Entzündungen, stille Entzündungen begünstigen?
Nichtbewegung. Nichtbewegung ist ein klarer Faktor. Die Bewegung erzeugt jegliche Form der Bewegung, also wie ich schon gesagt habe, das Stiegensteigen oder das einfach nur das Spazierengehen oder auch sonstige körperliche Bewegung, und da rede ich jetzt nicht von Marathonlaufen, erzeugt im Körper entzündungshemmende Botenstoffe. Es ist die Myozine, die auf den Körper entzündungsreduzierend, entzündungshemmend wirken. Das heißt, Bewegung in jeglicher Form tut dem Körper einfach gut. Punkt A, auf die Entzündung natürlich positiv wirkend oder gegen die Entzündung wirkend. Punkt B, aber auch durchblutungsfördernd, das heißt damit auch den Körper belebend. Und auch Punkt C, Vitamin D fördernd, wenn ich es im Freien mache. Noch einmal ein zusätzlicher Faktor, ich atme intensiver. Da kommen wir auch zu dem Thema der intensiveren, bewussten Atmung. Natürlich auch jeder, der Yoga macht, wird das auch wissen, wie wichtig die Atmung fürs Leben ist. Und ich habe auch natürlich, wenn ich noch den sozialen Charakter der Bewegung, wenn ich das vielleicht auch mit Mitmenschen mache. Also insofern hat die Bewegung da schon viele, viele Faktoren, sehr wichtige Faktoren, die es so positiv machen.
Und darf ich dich kurz persönlich fragen, hat sich auch damit dein Bluthochdruck wieder reguliert, indem du deinen Lebensstil auch verändert hast?
Ja, ganz massiv, ganz massiv. Also ich habe das dann sehr radikal gemacht, von 0 auf 100 quasi. Wie gesagt, ich habe viele, viele Jahrzehnte Bewegung eher abgelehnt, ja, und habe dann aber mit 45 ziemlich radikal begonnen, mich jeden Tag zu bewegen. Und ich baue das auch in meinen Alltag ein. Es ist nicht immer leicht, das stimmt, beruflich da die Zeit zu finden. Aber eine Bewegungseinheit in der Früh vor allem ist für mich der optimale Zeitpunkt. Die fehlt mir, wenn ich es mal nicht mache, wenn ich mal krank bin. Also auch das passiert mir natürlich. Oder aus beruflichen Gründen nicht dazukomme. Dann merke ich, dass mir was fehlt und dass einfach das frische Gefühl im Körper nicht vorhanden ist und ich den ganzen Tag irgendwo ein bisschen müde bin und unbeweglich auch. Ja.
Und wie lange dauert, das ist immer individuell natürlich, aber wie lange war das bei dir, dass du so eine Veränderung dann auch gemerkt hast, eine Verbesserung?
Es geht relativ schnell. Also man sagt auch, die Studien zeigen, dass es so nach rund 2 Monaten zu diesem Kick kommt im Körper, wo man dann auch so einen, es ist ja eine Art Suchtfaktor, der ja auch hier entsteht, durch die Bewegung, ja, dann der Körper auch einfordert. Es geht relativ schnell. Die Zeit dorthin ist ein bisschen mühsam, das gebe ich zu, sich jeden Tag zu motivieren. Aber man merkt relativ bald, nach wenigen Wochen, dass der Körper einen dann eigentlich überrumpelt und sagt, jetzt, wenn man wieder einen Grund sucht, etwas nicht zu tun, und der Körper das Zeichen gibt, na, mach's, weil es geht dir einfach besser damit, und der Tag damit auch schöner wird. Ja. Das ist, ja.
Wie man das gestalten kann, dazu gibt es hier ganz viele Tipps auch im Buch. Unter anderem zum Beispiel die Healthy Lifestyle Pyramide. Das ist quasi ein Modell mit 6 Lebensstilfaktoren. Was unterscheidet denn diese Pyramide von anderen Gesundheitskonzepten?
Ich habe sie eigentlich aus den klassischen Ernährungspyramiden entwickelt oder Ernährungsteller, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Modelle weltweit verwendet, die auch sehr unterschiedlich sind. Und wir wollen ja gar nicht so sehr jetzt auf die Ernährung allein fokussieren, sondern wollen ja verschiedenste Faktoren mit hineinnehmen, die einerseits den Lebensstil an sich verschönern, aber auch natürlich aus medizinischer Sicht auch das Entzündungsthema angehen und auch verbessern. Und da sind wir auf diese 6 Faktoren gekommen, wobei es sind 5 Faktoren plus 1. Also dieser 6. Faktor ist, wie ich schon vorher erwähnt habe, die klassische Medizin, die Schulmedizin, die mir natürlich hilft, in Akutphasen hilft, aber auch langfristig einfach in der Beobachtung und im Einpegeln von Werten beispielsweise. Also da ist die Schulmedizin absolut richtig. Ja. Aber das Modell geht einen anderen Weg. Es kommt aus der Salutogenese. Salutogenese ist so diese alte griechische Denkweise, wie man halt vor 2000, 2500 Jahren Medizin entdeckt hat, wo es nicht darum ging, Krankheiten zu heilen, sondern Menschen von Haus aus gesund zu halten. Also das ist der andere Zugang zur medizinischen Gesundheit, weil heute Medizin ja versucht, Krankheiten zu heilen. Die Salutogenese sagt, liebe ich, lasse die Krankheit erst gar nicht entstehen. Also das einmal der Zugang, und da sind es 5 Faktoren, die für uns ausschlaggebend sind. Neben der Ernährung ist es vor allem Psyche, Seele, es ist die Bewegung, es ist auch das Fasten, ganz ein wichtiger Punkt, auf das kommen wir dann sowieso noch auch hin, und es ist auch der Lebensstil an sich, das heißt auch das soziale Umfeld, ja, also die ganze, dass der Seelenfrieden, wenn man es mal auch so will, ja, also das heißt der Seelenfrieden im eigenen, Psychohygiene, aber auch das soziale Umfeld, das einen umgibt, ja. Ich habe da erst ein lustiges Beispiel, also lustig, es ist spannend. Es gibt mittlerweile am 10. Oktober, den Tag der seelischen Gesundheit, habe ich in einer Aussendung gelesen. Ich finde das schön. Also es ist ja doch ein Zeichen, dass man in der Gesellschaft auch auf dieses Thema Seele, Seelenfrieden, Seelenwohl, Seelenheil auch fokussiert und das auch erkennt als eine Säule des Miteinanders und so im Endeffekt dann als ein Gesamtpaket, das einem hilft, besser zu leben, gesünder zu sein und länger zu leben. Ja.
Das spielt alles zusammen und eben auch das Fasten, wie du jetzt gerade erwähnt hast. Was bewirkt denn jetzt genau das Fasten in Bezug auf Entzündungen im Körper?
Also Fasten ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Das Buch Körper brennt würde es ohne Fasten gar nicht geben, weil die Idee dazu während eines Fastenaufenthalts letztes Jahr im November entstanden ist. Ich bin leidenschaftlicher Faster, mach Buchinger Fasten alle 2 Jahre, 3 Jahre in etwa. Auch da zeigt mir mein Körper immer sehr gut, wann er es braucht. Buchinger Fasten ist eine Woche lang ohne Nahrungsaufnahme, nur mit Vitaminen. Also man bekommt einen Fruchtsaft am Tag, aber auch nur kleine Menge und klare Suppe und nimmt sonst nichts zu sich. Außer einen Löffel Honig für den Kreislauf und ein bisschen Zitronensaft. Auch fürs Vitamin, das hilft sehr gut. Dass der Kalorienzufuhr ist quasi null. Man bewegt sich sehr viel in dieser Zeit, kümmert sich sehr viel auch um die eigene Seele, ums eigene Wohl und ist einfach auch mit den Gedanken in einer anderen Welt. Das ist klassisches Buchinger Fasten. Das Fasten an sich hat mir gezeigt, wie wichtig ein Rhythmus im Leben ist. Und im Leben bedeutet dann auch im nächsten Schritt, wie wichtig der Rhythmus in der Ernährung ist. Und auch in der Beanspruchung aller anderen Lebensstilfaktoren, die ich vorher genannt habe. Und da kommen wir schon auf einen wesentlichen Punkt. Es ist im Endeffekt ein Spiel von Kräften, das da zusammenkommt, dass jede für sich entdecken muss. Wie tut's mir am besten wohl? Ich kann nicht an jeden auch den Tipp geben zu fasten, weil es Menschen gibt, die sagen, ich halte das einfach nicht aus. Ja, es gibt Menschen, die einfach nicht fasten können, und ich verstehe es auch, ja, weil das ist schon noch eine Anstrengung. Das macht man nicht so nebenbei. Ja. Deswegen hat jede für sich einen Weg zu finden. Es gibt zum Glück ja verschiedenste Faktoren, die zusammenspielen. Aber noch einmal zum Fasten zu kommen, ich betreibe das sehr intensiv. Also ich ernähre mich ja auch größtenteils des Jahres 16:8, also das klassische Autophagiefasten oder Intervallfasten, wo es darum geht, dem Körper 16, 17, 18 Stunden Nahrungskarenz zu geben, wie es so schön heißt. Ich nutze dazu auch die Nacht, das macht es leichter. Und ich frühstücke nicht, üblicherweise, weil ich das nie gern gemacht habe.
Also, aber heute das Nussbrot,
heute ausnahmsweise. Heute ausnahmsweise, weil ich unterwegs bin, und wenn ich unterwegs bin und lange Fahrten habe, dann brauche ich Kraft, kann ich mich auf das nicht so wirklich verlassen. Aber normalerweise mache ich es nicht. Also normalerweise versuche ich das wirklich diszipliniert einzuhalten. Es gelingt nicht immer. Und das ist auch gar kein Problem, weil ich muss den Körper nicht jeden Tag auch in diesen Intervall hinein zwingen. Das ist tut er gar nicht gut. Also ich mache es eigentlich so, wie es der Körper mir sagt, dass es passt. Wichtig ist für mich bei dem Ganzen eigentlich diese bewusste Karenz, zu sagen, jetzt esse ich ein paar Stunden nichts und gönne meinem Magen, meinem Darm und der Verdauung an sich Pause. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, hier eine Erholung zu geben. Dieses Snacken zwischendurch, das ja auch eine Industrieerfindung ist, der Lebensmittelindustrie, hat ja genau das verursacht, dass die Leute irgendwann gesagt haben, naja, ich gönne mir um 10 Uhr, um 12 Uhr und um 14 Uhr auch immer wieder einen kleinen Snack, um den Hunger zu stillen. Und da gibt es sogar Diäten, die das ja auch empfehlen, dass man regelmäßig kleine Mengen zu sich nimmt. Davon halte ich nichts. Also das entspricht nicht meinem Lebensmodell. Über den Tag verteilt kleine Mengen, weil damit halte ich ja diesen Hungerimpuls eigentlich immer wieder aufrecht. Und sobald der Darum auch das Gefühl bekommt, aha, es gibt Nahrung, fängt da zum Arbeiten an. Und das sollte er dann halt nicht, weil es die Pause zu gönnen, wie ich gesagt habe, das tut ihm schon sehr gut.
Du sagst, pflanzenbasierte Ernährung ist ein Schlüssel gegen Entzündungen. Bedeutet das jetzt, wenn man vegan lebt, dass man auf der sicheren Seite ist?
Nicht zwingend. Ich halte sehr viel vom Veganismus, ich halte sehr viel von diesen modernen Ernährungsformen, wobei so modern sind sie ja nicht. Es gibt ja schon Vegan-Vegetarismus ja seit über 100 Jahren auch als Strömung. Wovon ich nichts halte, sind die Entwicklungen im Lebensmittelbereich, die sich rund um Vegan ergeben haben, und da sind wir wieder beim Ursprungsthema der hochverarbeiteten Lebensmittel, weil viele vegane Alternativen, wir haben auch gerade diese politische Diskussion, darf das Schnitzel Schnitzel heißen oder das Würstel Würstel, sehr witzig, dass das gerade wieder in den Medien ist. Diese Alternativen, die es zu kaufen gibt, sind in den meisten Fällen ja wirklich hochverarbeitete Lebensmittel sind. Man braucht sich nur die Zutaten anschauen. Also das besteht nicht nur aus Fleisch und Mehl und Ei, dieses Schnitzel, sondern das besteht aus 25, 30 Zutaten. Und dann wird es kritisch. Also wenn ein Lebensmittel, das ist ein ganz einfacher Check im Supermarktregal, wie viele Bestandteile hat ein Lebensmittel, steht überall drauf, Gott sei Dank mittlerweile. Und wenn da mehr als 5 oder 10 Zutaten drinnen sind, dann soll ich mir Finger weg davon, das kann nicht gesund sein. Wir haben das ja auch als Beispiel im Buch, den klassischen Cremespinat verglichen, die klassische Variante, die nur aus passiertem Cremespinat besteht, also Spinatblättern, und die vegane Alternative, die es im Supermarkt in jeglicher Markenform zu kaufen gibt, die aus 15, 20 Zutaten besteht. Aber definitiv der Spinatanteil der kleinste Anteil an dem Produkt ist. Also das zeigt schon, dass vegan nicht unbedingt in die richtige Richtung geht. Die Grundidee des Veganismus, wie ich schon gesagt habe, die ist gescheit. Das heißt, ich fokussiere mich auf pflanzliche Ernährung, aber dazu muss ich nicht Ersatzprodukte kaufen. Also ich kann mich pflanzlich sehr wohl auch selbst ernähren, indem ich einfach auf regionale, frische und Jahreszeiten passende Lebensmittel fokussiere und sie mir halt tunlichst auch selber zubereite. Das ist halt das Geheimnis dahinter. Ich sage nicht, quasi so zusammenfassend zu den Punkten zuvor, dass es leicht ist, so ein Lebensmodell auch zu leben. Das ist schon noch ein Aufwand. Ja? Ernährung und ein gesunder Lebensstil ist ein Aufwand. Das kann ich nicht nebenbei machen. Da muss ich vielleicht ein Hobby, also man sieht das Hobby oder man lässt ein anderes Hobby weg.
Kann man da vielleicht auch mit ein paar Tricks arbeiten, wenn man zum Beispiel leidenschaftlich gern tierische Produkte isst, aber dafür vielleicht Basenpulver oder einen Basentee trinkt? Macht es das wieder wett?
Ja, man kann natürlich sehr viel gut machen. Weil die Frage, die ich ja oft gestellt kriege, ja, okay, jetzt interessieren wir uns in diesen Jahrzehnten so intensiv um das Thema Ernährung, aber jetzt ist die Menschheit, also der Homo erectus, wie wir es abstammen, den gibt es seit 10.000, 12.000 Jahren und wir sind ja nicht ausgestorben. Also insofern hat der Mensch in seiner Ernährung immer was richtig gemacht, sonst würde man ja nicht mehr da sein in dieser epischen Breite. Und plötzlich ist alles schlecht, was wir tun. Ja? Also so ist es ja nicht. Wir haben früher nicht immer gesund gelebt und wir leben heute nicht immer gesund. Also eine gewisse Ausrede gibt es da schon. Aber das Spannende an dem Ganzen ist die Zusammensetzung. Ja, also wie füge ich das eine mit dem anderen? Und da kommen wir wieder zu diesem Gleichgewicht. Also wie finde ich die Balance zwischen all den Dingen? Wir haben im Buch das lustige Beispiel mit dieser Schweinsbratenformel drinnen. Ein Schweinsbraten ist in der österreichischen Küchenkultur ja ein Traditionsgericht, das ich aber definitiv auch nicht verteufle. Auch ich esse es gern. Natürlich nicht regelmäßig. Aber wenn ich das Produkt in der Zubereitung mit Sattgewürzen noch aufpeppe, also wenn ich Oregano, Majoran oder auch Pfeffer dazu, auch ein sehr, sehr interessantes Gewürz für mich. Auch die Chili, die ich sehr gerne verwende in meiner Kulinarik. Wenn ich dann dazu die richtigen Ballaststoffe, die richtigen Kohlenhydrate dazu verwende, einen fermentierten Krautsalat dazu esse und dazu vielleicht auch noch ein gesundes Getränk, ein fermentiertes Kefir oder so. Da, also da sieht man, ich kann mir die Zusammenstellung ja aussuchen. Ich bin ja nicht gezwungen, dass ich den Schweinsbraten plain, also ohne irgendwas zubereite, nur mit Salz, sondern ich kann ihn mir mit Knoblauch, mit Zwiebeln kann ich ihn anreichen, wie ich will. Und mit diesen Beigaben setze ich mir die Kontrapunkte zur klassischen gesättigten Fettsäure, die ich halt im Schweinsbraten drinnen habe. Und damit finde ich wieder den Ausgleich. Das ein bisschen Böse kann ich mit dem Guten wieder zum Mittelweg bringen.
Und spielt es dann jetzt auch eine Rolle, woher dieses Schweinefleisch kommt? Ob das jetzt eins aus der Massentierhaltung ist, wo das Antibiotika und alles Mögliche gekriegt hat, oder eins vom Biobauern, das glücklich im Freien herumgelaufen ist?
Ja, definitiv. Das ist ein sehr weites Thema, das ich jetzt gar nicht ausbreiten kann hier, wenn uns die Zeit fehlt. Da geht es natürlich auch um die Frequenz, die ein Lebensmittel mit sich bringt. Und es ist auch schmeckbar, da brauche ich gar nicht tief in die Wissenschaft gehen, dass ein Schwein aus einer gesunden und glücklichen Haltung, also besser schmeckt, auch beim Huhn merkt man es auch sehr gut, als aus der Massentierhaltung. Also das ist ein
schon. Das wirkt sich auch auf die Entzündungs.
Wirkt sich natürlich auf die Entzündungswerte aus, weil je entzündeter ein Lebewesen gelebt hat, und in dem Fall halt vor der Schlachtung bei Tieren, umso mehr Entzündung habe ich ja auch in der Genetik des Produktes drinnen. Das heißt, das esse ich ja dann im Endeffekt mit. Das lässt sich ja quasi nicht wegkochen, wenn man mal so wollen. Ja. Also das heißt, diese Problematik der Entzündung bleibt dann in diesem Lebensmittel drinnen. Und das meinte ich mit Frequenz. Wenn in einem Produkt die Frequenz schlecht ist, dann bleibt die auch schlecht. Also damit wird es nicht besser, wenn ich es jetzt nur auch gesund zubereite. Also die Herkunft des Produktes, des Lebensmittels, ein ganz wesentlicher Punkt. Und da gilt für mich auch regionaler, umso besser, weil ich natürlich auch mehr Bezug zum Lebensmittel habe, das Lebensmittel zu mir und ich zum Lebensmittel. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das hat ja auch mit den Menschen drumherum, mit der Gesellschaft, die es umgibt und mit anderen Faktoren zu tun.
Das wäre schon ein schöner Schlusssatz, aber wir haben nur zwei Punkte. Das eine ist mal unser Mythencheck, wo wir uns ein paar Fakten oder auch nicht Fakten anschauen, die du dann einfach ein bisschen einordnest. Und zum Schluss haben wir noch das Rezept. Fangen wir mal mit den Mythen an.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das erste. Entzündungen im Körper spürt man immer durch Schmerzen oder Fieber.
Die akuten Entzündungen ja, das stimmt, das soll auch so sein. Die langfristigen Entzündungen nicht unbedingt. Also wenn man sie dann schon spürt, ist es schon sehr spät, nicht immer zu spät, aber dann schon auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, was zu tun.
Zweitens, wer sich gesund ernährt, muss sich um Entzündungen keine Sorgen machen. Also, wie wir gerade gesprochen haben, pflanzenbasiert, vielleicht mit Pausen dazwischen, muss man sich dann Sorgen machen?
Stimmt, grundsätzlich muss man sich keine Sorgen machen, aber wie ich auch schon gesagt habe, entzündungsfrei ist der Körper nie, weil wir leben ja und wir sind ja aktiv. Das heißt, wir erzeugen ja auch Wärme in unserem Körper. Insofern hat eine gewisse Entzündung schon auch seine Bedeutung und seinen Stellenwert. Aber grundsätzlich, wenn ich einen Ausgleich in meinem Lebensstil finde, dann sollte es passen.
Und das Letzte, Omega-3-Fettsäuren aus Fischölkapseln sind genauso gut wie aus frischem Fisch.
Sind sie? Definitiv. Es spricht wenig dagegen, außer man sagt, ich möchte es mir frisch zubereiten und möchte es einfach über ein frisches Lebensmittel zu mir nehmen, da empfehle ich jeden Tag einen Löffel Leinöl. Das ist das gesündeste und das beste Öl, das es gibt. Da habe ich die gleiche Wirkung wie mit einer Kapsel. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil halt Leinöl ein frischer Produkt ist, das sehr schnell auch aufgebraucht werden sollte, dann kann ich mir mit Nahrungsergänzungsmitteln sehr wohl auch helfen. Also Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich ein Thema, das in der Longevity-Forschung Bedeutung hat und nicht alles, was es gibt, unbedingt schlecht sein muss.
Jetzt sind wir wirklich am Schluss angekommen. Jetzt braucht man für dir noch ein Rezept, quasi so wie man es eigentlich auch vom Arzt kriegt. Was würdest du denn da drauf schreiben? Weil wir wissen ja schon viel, was man weglassen sollen oder was man nicht machen sollen. Aber womit könnte man denn starten, wenn man heute noch was gegen die vielleicht vorhandenen stillen Entzündungen im Körper machen möchten?
Das Rezept.
Der einfachste Kick ist die Bewegung. Ich habe es mehrfach gesagt, da gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Einfach einmal nicht den Lift, sondern die Stiegen zu nehmen oder selbst auf der Rolltreppe zu gehen und sich nicht befördern zu lassen, ist schon ein sehr einfacher Weg. Punkt 1 und Punkt 2, einfach einmal auch beim Einkaufen der Lebensmittel darauf zu achten, wie frisch sind diese, wie regional sind diese und wie will ich sie mir zubereiten. Das sind zwei ganz, ganz einfache Faktoren, die ich von heute auf morgen ändern kann. Ja.
Nachdem du uns gezeigt hast, wie man das vorbildhaft machen kann, mit jeden Tag eine halbe Stunde Sport in der Früh schon, können wir jetzt das alle nachmachen. Vor allem hast du auch erzählt, was das bei dir Positives bewirkt hat. Das macht ziemlich viel Mut und deshalb vielen, vielen lieben Dank, Klaus, fürs Kommen.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das schöne, tolle Gespräch, für die tollen Inputs und so weiter. Also es ist ein spannendes Thema und ich wünsche jedem viel, viel Erfolg beim Entdecken dieses Themas. Das ist ein sehr, sehr tolles Thema und auch beim Finden einer Lebensweise, die einem im Endeffekt mittel- langfristig gut tut.